Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zu einer neuen Folge des Wernigerode Podcast und hoffe, Sie sind auch gut ins neue Jahr gestartet. Und ich sitze wieder in meinem kleinen Rathausstudio mit einem neuen Gesprächspartner, der Ihnen nicht unbekannt sein sollte. Ich freue mich nämlich, dass Professor Dr. Armin Willingmann heute hier bei mir zu Gast ist zum Podcast. Er ist nicht nur Stadtrat, er lebt in Wernigerode, sondern er ist natürlich vor allem Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Und ich freue mich, dass er heute hier meiner Einladung gefolgt ist und mit mir ein wenig über das spricht, was er tut, ein wenig über Wernigerode spricht. Und wir kennen uns schon viele Jahre. Wir sind Mitglied einer Partei, da duzt man sich. Und ich glaube, lieber Armin, davon sollten wir heute hier bei diesem Podcast auch nicht abweichen. Ist das dein erster Podcast, den du machst? Oder hast du schon mal an solch einem Format teilgenommen? Erstmal hallo, grüß dich.
Ja, ich grüße auch dich, lieber Tobias. Schönen Dank für die nette Einladung, die netten vorstellenden Worte. Nein, es ist nicht mein erster Podcast. Auch andere sind früher schon auf diesen Gedanken gekommen, aber ich gebe zu, es ist jetzt nicht das Format, zu dem man mich am meisten einlädt. Das sind dann doch eher die kurzen Stellungnahmen für Film und Fernsehen, für das Radio. Nein, ich finde das Podcast-Format ausgesprochen angenehm. Man hat Zeit, mal einen Gedanken etwas länger auszuführen. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du da bist. Du hast, und das ist etwas Besonderes, ich hoffe, ich darf es erwähnen, du hast heute Geburtstag. Du kommst an deinem Geburtstag hier in das Podcast-Studio und das ist schon außergewöhnlich. Darüber freue ich mich natürlich. Man sieht daran, und da du danach auch noch Termine hast, dass du auch an deinem Geburtstag nicht wirklich frei hast. Ist das so? Aber nimmst du dir ein paar Stunden Zeit nachher noch?
In der Tat ist es üblicherweise so, dass man am Geburtstag, jedenfalls an den Nichtrunden, dann auch noch arbeitet. Und bei mir ist das tatsächlich auch so.
Klar.
Ich bin auch heute kein Mittagskind, wie ich zwischendurch gefragt wurde, was vielleicht schön gewesen wäre. Ich hätte ein bisschen gehofft, vielleicht heute keine Hausaufgaben aufzubekommen.
Vielleicht hast du Glück.
Da bleibt doch etwas Hoffnung, aber ansonsten ist es ein ziemlich normaler Tag.
Okay, ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde natürlich meinen Gesprächspartner heute auch vorstellen wollen. Da könnte ich schon die halbe Stunde voll machen mit der Vita von Armin Willingmann. Deswegen versuche ich mich ein wenig auf das Wesentliche zu beschränken. Armin, du grätschst mir immer rein, wenn ich was Wesentliches vergessen habe oder was falsch gesagt habe. Du bist in Dienstlaken geboren. Das liegt in Nordrhein-Westfalen und hast dann von 82 bis 90 Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Geschichte an den Universitäten Mainz, München und Köln studiert. Und abgeschlossen mit dem ersten juristischen Staatsexamen. Dann hast du ein Rechtsreferendariat absolviert von 91 bis 94 in Bremen und Rostock und Hamburg und hast damit dann sozusagen auch das zweite juristische Staatsexamen abgeschlossen. Du bist promoviert zum Dr. Juris im Jahr 98 in Rostock und warst dann, und da in diesem Zusammenhang kennen dich natürlich erstmalig auch die Wernigeröder, Rektor der Hochschule Harz von 2003 bis 2016. Warst dann Präsident der Landesrektorenkonferenz von 2008 bis 2016. Vielleicht eine Zwischenfrage, was macht man als Präsident der Landesrektorenkonferenz?
Nun, die Hochschulen des Landes, 7 staatliche sind es, haben sich eine eigene Struktur nochmal gegeben, um ihre Interessen gebündelt zu vertreten. Der Präsident der Landesrektorenkonferenz hat vor allen Dingen die Aufgabe, gegenüber der Politik aktiv zu werden, damit nicht jede einzelne Rektorin, jeder einzelne Rektor dort auftreten muss. Es ist der alte Solidaritätsgedanke, Gemeinsamkeit macht stark. Und das gilt für wissenschaftliche Einrichtungen eben genauso wie in vielen anderen Lebensbereichen.
Dann bist du auch politisch aktiv geworden hier in Wernigerode. Du bist seit 2008 Mitglied der SPD und seit 2009 Mitglied des Stadtrates von Wernigerode. Erlaub mir eine Zwischenfrage. Wie bist du in die Politik, insbesondere in die Kommunalpolitik hier in Wernigerode eingestiegen? Hat dich jemand angesprochen oder hast du gesagt, ich will mich auch hier in Wernigerode als Neubürger, wenn man so will, engagieren? Wie ist das gekommen damals?
Damals war ich nicht mehr so ganz Neubürger. 1999 hat man mich an die Hochschule Harz berufen als Professor für Wirtschaftsrecht. Und 2003 sind wir mit der Familie hier hingezogen, haben also unseren Lebensmittelpunkt hierhin verlegt. Unsere Kinder sind hier in die Schule respektive in den Kindergarten gegangen. Und mir schien es dann, zu dem Zeitpunkt war ich bereits 6 Jahre Rektor, sinnvoll, dass die Hochschule auch irgendwie im Stadtrat mit vertreten ist. Und da ich persönlich mich ausgesprochen wohlfühle in Wernigerode, das ist wirklich meine neue Heimat geworden, wollte ich mich an dieser Stelle auch engagieren, bin auch angesprochen worden, fand es dann auch richtig, sich auch parteipolitisch zu bekennen, deshalb auch zuvor bereits der Eintritt in die SPD und die Mitwirkung im Stadtrat. Das macht mir viel Spaß. Ich glaube, ich kann da ganz spezifische Dinge einbringen, auch wenn man jetzt durch die Landespolitik natürlich ein klein bisschen weiter weg ist von manchem Detail.
Absolut, aber du bist natürlich schon viele Jahre im Stadtrat, warst dort auch in unterschiedlichen Funktionen oder bist es zum Teil noch, also ich erinnere, Wirtschaftsausschussvorsitzender natürlich, aber auch in der Stiftung Schloss engagiert, wo du sozusagen auch in der Verknüpfung zwischen Land und Stadt dann auch deinen Beitrag dazu leisten kannst, ohne Frage. Dann bist du natürlich Minister geworden, du warst erst Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 2016 bis 2021 und bist seit 16. September 2021 Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und das will ich nicht vergessen, auch erster stellvertretender Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Du bist Mitglied des Bundesrates seit dem 29. November 2016 für das Land Sachsen-Anhalt. Natürlich, und du bist, und das will ich auch nicht vergessen, das ist, glaube ich, aller Ehren wert, auch dreimal vom Deutschen Hochschulverband zum Wissenschaftsminister des Jahres gewählt, nämlich 19, 21 und 24. Das ist schon... Hat wahrscheinlich vorher noch keiner geschafft, das dreimal hinzukriegen, oder?
Doch, das ist ja schon eine Auszeichnung, die relativ lange verliehen wird. Aber okay. In der Tat, für Sachsen-Anhalt ist das ein schöner Erfolg. Also ich freue mich darüber sehr, weil es tatsächlich zeigt, dass, sagen wir mal, die politischen Bemühungen um die Wissenschaftslandschaft hier bei uns im Lande auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wahrgenommen werden, denn die stimmen darüber ab, die Mitglieder des Hochschulverbandes. Nein, das hat mich jedes Mal sehr gefreut und ich bin sehe darin auch ein Stück weit die Anerkennung der Arbeit, die ich leiste. Ja.
Du bist neben diesen beruflichen Tätigkeiten natürlich auch in ganz unterschiedlichsten Kontexten noch unterwegs. Du bist Mitglied im Rotary Club. Du warst viele Jahre Präsident des größten Sportvereins in Wernigerode, dem WSV. Du bist Mitglied des politischen Beirats des Wirtschaftsforums der SPD, Mitglied des Kuratoriums Dessau-Görlitzer Gartenreich und vieles, vieles mehr. Das führt mich zu der Frage, als ich mich vorbereitet habe, neben diesen beruflichen Verpflichtungen und den ehrenamtlichen Verpflichtungen, gibt es eigentlich bei Armin Willingmann noch so etwas wie klassische Hobbys? Gibt es sie? Und wenn ja, welche wären das?
Also, ja, die gibt es tatsächlich, aber okay.
die sind deutlich
reduziert. Wobei, vielleicht ist manches ja auch Hobby, was hier im Ehrenamt wahrgenommen wird.
Na,
ich kann das gar nicht so randscharf trennen. Ich glaube, das ist bei dir auch nicht anders.
Ja.
Also jeder, der von uns ob im politischen Amt oder sonst beruflich stark eingespannt ist, sollte sich irgendetwas suchen, was dann auch die Seele, auch die Emotion noch anspringt. Ich bin ganz froh. Bei mir ist es tatsächlich die Auseinandersetzung mit der klassischen Musik. Ich höre sehr, sehr viel Musik. Gehe ausgesprochen gerne in Konzerte, auch in Oper und Theater. Das sind also durchaus Dinge, die meine Hobbys sind. Und man muss ganz klar sagen, ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit für Sport. Das ist etwas, was dann ziemlich auf der Strecke geblieben ist. Spätestens jedenfalls mit dem Wechsel, mit dem beruflichen von Wernigerode nach Magdeburg.
Also auch Musik als Hobby ein Stück weit geht mir ja genauso. Ich bin ja auch so Plattensammler. Ich bin ja eine Leidenschaft für Vinyl entwickelt und freue mich dann, wenn man dann diese Platte auflegt und sich da so ein bisschen verlieren kann drin.
Da habe ich viel Freude dran.
Das geht mir nicht anders. Auch ich habe eine ganz hübsche Vinyl-Sammlung.
Habe ich vieles ersetzt, auch um der Qualität der Einspielung wegen oder der Aufnahme. Aber finde das nach wie vor schön und bin übrigens jemand, der sich an diesen Stellen auch nie trennen kann von solchen Dingen, was zum allgemeinen Leidwesen im Hause dann auch reichlich Platz einnimmt.
Ja, stimmt, das braucht viel Platz und man muss ja, das habe ich jetzt letztens erst, als ich mich beschäftigt habe damit, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, man muss ja Schallplatten auch alle Jahre waschen. Also nicht nur abstauben, wenn man die auflegt, sondern man muss die auch durch solch eine Waschanlage. Da gibt es so Geräte, da spannt man die Platte ein und dann wird die mit Wasser gereiht. Das war mir nicht klar. Sowas brauche ich jetzt scheinbar auch noch in ein paar Jahren.
Ja, das ist sicherlich ganz wichtig. Ich gehöre noch zu der Generation, die seinerzeit über das berühmte Nassabspielen von Langspielplatten lange philosophiert hat. Lenko hieß, glaube ich, dieses System, das die Platte schonen sollte, vor allen Dingen dann dazu beitragen sollte, dass das Abspielen noch besser sei. Allerdings, wenn man das einmal angefangen hat, dann muss man bei dem System bleiben oder eben die Schallplatten nachher sehr intensiv waschen. Ich fürchte, bei mir steht demnächst auch ein Waschgang.
Okay, so viel vielleicht zu deinem, habe ich was vergessen, Armin, was du unbedingt erwähnen, an deinen vielen Tätigkeiten?
Das ist schon so. Und möglicherweise entsteht auch ein falscher Eindruck, was so die zeitliche Beanspruchung betrifft. Das sind natürlich Dinge und Aufgaben, die sich manchmal sehr gebündelt darstellen. Natürlich müssen die auch ein Stück weit priorisiert werden. Aber nein, da ist nichts vergessen worden. Und es macht mir Spaß, ich arbeite gern.
Mhm. Auch bei dir würde ich zu den Einstiegsfragen kommen, die ich jedem Gesprächspartner stelle. Und bin natürlich genauso neugierig auch bei dir und frage dich als erstes, welches Buch liest du gerade und bist du ein Parallelleser? Kannst du mehrere Bücher parallel lesen oder konzentrierst du dich immer auf eins?
Nein, ich bin in der Tat ein Parallelleser. Da ist der Nachttisch auch etwas vollgestellt. Mitunter rücken da auch Bücher schon mal, nachdem ich sie angelesen habe, sehr weit in den Hintergrund und ich entdecke Monate später, dass da doch irgendwie noch was war und erinnere schon gar nicht mehr, was da anfangs mich interessiert hat. Das passiert tatsächlich? Nein, ich lese parallel. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Es gab diese sehr schöne Reihe, ja, dass Wernicke Röder ihr Lieblingsbuch vorstellen. Und ich war damals schon dazu nicht in der Lage, sondern habe verschiedene Bücher vorgestellt, die gerade so auf dem Nachttisch liegen. Im Moment ist es tatsächlich etwas, wo ich durch Zufall drüber gestolpert bin. Uwe Neumar, Schloss der Schriftsteller, ist eine sehr, sehr dezidierte und gute Auseinandersetzung, verständlich geschrieben, mit den Journalistinnen und Journalisten, die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse begleitet haben. Sehr verständlich, weil man auf der einen Seite ein Stück weit sich tatsächlich mit dem Prozessgeschehen beschäftigt, aber eben auch mit dieser, das ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, mit dieser Besonderheit, dass dort ausgesprochen berühmte Schriftsteller und Journalisten ihrer Zeit für die Alliierten seinerzeit die Prozesse begleitet haben und vor allen Dingen den Hauptkriegsverbrecherprozess. Ein wirklich gut lesbares Buch. Ich kann es nur empfehlen. Inzwischen gibt es das auch als Taschenbuch. Wirklich eine schöne Lektüre.
Mhm. Vielen Dank für deinen Buchtipp. Wenn du im Urlaub bist, welches ist dein Lieblingsreiseziel? Wo bist du am liebsten?
Wir sind mit der Familie sehr gerne nach Italien gereist. Das hat ein Stück weit kulturellen Hintergrund. Ich mache aber auch keinen Hehl daraus, dass wir auch mit der Familie gerne in die Vereinigten Staaten gereist sind und auch dort, vor allen Dingen an der Ostküste und in den Südstaaten, durchaus wohlgefühlt haben. Es sind typischerweise Rundreisen, um möglichst viele verschiedene Ziele anzusteuern, auch mit unterschiedlichen Impressionen zurückzukommen. Also es sind häufig Urlaube, die einen gewissen kulturellen Hintergrund haben.
Würdest du jetzt noch in diesen Zeiten genauso gerne in die USA reisen, als vielleicht vor einigen Jahren, als du da warst?
Wir haben tatsächlich pausiert, was die Trump-Zeit betraf. Mhm. Und ich halte das auch für sehr nachvollziehbar. Mir geht es sehr ähnlich auch jetzt. Auch wir hatten durchaus überlegt, das wieder ins Auge zu fassen, sehen uns durch die Wahlergebnisse in Amerika da durchaus gehemmt. Ja. Also da bin ich nicht frei, auch so eine Entscheidung von politischer Großwetterlage abhängig zu machen. In der Tat, die Frage ist völlig berechtigt.
Ja. Armin, welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, gegebenenfalls lebend oder auch schon tot, wenn du es könntest, wenn du dir jemanden aussuchen könntest?
Naja, ich glaube, da haben wir alle, die wir in der Politik sind, ja verschiedene Vorbilder, Menschen, die unseren Lebensweg geprägt haben. Da könnte ich jetzt groß in die Historie gehen, wer waren große Persönlichkeiten. Aber ich will es mal in zwei Richtungen lenken. Ich würde nach wie vor mich ausgesprochen gerne auch heutzutage mit Helmut Schmidt austauschen. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die sehr bedauern, dass er nicht mehr unter uns ist. Er war auch nach seiner Bundeskanzlerzeit ein großer Erklärer und ein großer verständiger Politiker. Das finde ich bis heute etwas sehr, sehr Reizvolles. Da glaube ich, dass man selbst heute noch Inspiration erfahren könnte. Ging es um Kultur, so hätte ich außerordentlich große Lust, irgendwann einmal Ludwig van Beethoven oder einem der großen Komponisten der deutschen Klassik zu begegnen. Das würde mich interessieren.
Ja, also Helmut Schmidt natürlich, das geht mir natürlich genauso. Das ist, glaube ich, als Sozialdemokrat, aber nicht nur als Sozialdemokrat, sondern ich glaube, es gibt viele. Also ich glaube, seine wirklichen Leistungen sind auch erst bei den Deutschen angekommen, als er dann schon längst im Ruhestand war. Dann ist er ja zu diesem Altkanzler auch geworden, den man geschätzt hat, auch bundesweit. Mein Lieblingsausspruch von ihm, es gibt ja so viele Zitate, dieses mit dem, wenn man Visionen braucht, das kennt jeder. Aber ich am liebsten mag ich Willen braucht man und Zigaretten.
Ja.
Den fand ich toll.
Ja, das hat er ja sehr konsequent auch durchgehalten bis an sein Lebensende. Ich war sehr beeindruckt. Ich meine, es wäre im Kongresszentrum Hamburg gewesen, als ich auch mal Zaungast einer großen Parteiveranstaltung war. Und er ist tatsächlich geschafft, in einem Raum, in dem, glaube ich, strengstes Rauchverbot galt, irgendwie doch noch eine Zigarette mit einem notdürftigen Aschenbecher zu rauchen. Das kann man interessant und witzig finden. Das gehört zu seiner Persönlichkeit. Ja. Ich bin auch nicht ganz ganz sicher, ob nach ihm die Mentholzigaretten in Deutschland abgeschafft wurden.
Weil er den Verbrauch hatte, ne? Den größten.
Ich glaube, war derjenige, der das zum Schluss dann immer noch sehr intensiv betrieben hat. Wie dem auch sei, ich finde nach wie vor an Helmut Schmidt interessant, dass er tatsächlich die Qualität eines Staatsmannes hat. Ja. Viele sind Politiker, auch in diesem Spitzenamt. Das ist ohne Frage ein Staatsmann gewesen. Und es gibt etwas, was, lieber Tobias, wir beide auch gut nachvollziehen können. Er hat es auch mit der eigenen Partei nicht leicht gehabt. Die SPD neigt ja ohnehin dazu, ihr Spitzenpersonal besonders kritisch zu beäugen. Für Helmut Schmidt gilt das insonderheit. Da ist fast der Nachruhm größer als der im aktiven Dienst.
Absolut. Vierte Frage, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal komplett ins Berufsleben starten könntest?
Ich glaube, dass die Entscheidung für mich mit der Juristerei schon gut war. Es ist für Menschen, die sich engagieren wollen, interessant. Und es war am Anfang, als ich dieses Fach gewählt habe, nicht klar, dass es in die Wissenschaft geht, in den akademischen Beruf. Ich hätte auch gut mir eine Tätigkeit als Richter, vielleicht auch als Rechtsanwalt vorstellen können. Etwas anderes, naja, ich glaube, wie viele andere Menschen, die irgendwann mal Abitur machen, habe auch ich über Medizin nachgedacht. Und okay. Das wäre sicherlich ein anderes Fach gewesen. Der Impetus ist derselbe, die Begründung, sich engagieren für andere. Das ist, glaube ich, etwas, das eint diese beiden Berufe, die sonst doch so sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Ich bin mit meiner Wahl zufrieden. Mhm.
Und die letzte Frage, Armin, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten? Also wir hatten hier schon alles, ne? Also angefangen von Brille bis Bett bis Yogamatte. Dein Nachfolger Volker Roland hat die Käse, die Parmesanreibe angeführt. Auf die könne er nicht verzichten. Auf was kannst du nicht verzichten?
Wahrscheinlich auf meinen Füllhalter.
Ah ja.
Ich bin jemand, der sehr gerne noch mit Füllhalter schreibt. Ich freue mich auch immer wieder.
Ich auch.
Dass es immer wieder auch mal ein neues Gerät gibt und ich schreibe damit aus. Außerordentlich gerne, unterschreibe sowieso, wenn es irgendwie geht damit. Der Füllhalter ist schon etwas ganz Wichtiges, neben all den wichtigen Dingen. Die Käsereibe wäre es jetzt gerade nicht. Brille, Handy und Ähnliches, das dürfte hier alles schon gefallen sein. Nein, bei mir ist es der Füllhalter.
Gut, ich bin ja noch etwas jünger und bin aber trotzdem ein großer, schreibe unheimlich gern mit dem Füller. Das ist ein tolles Schreibgefühl, obwohl ich auch die digitale Welt natürlich mag, auch während meiner Arbeit, aber so dieses mit Füllhalter schreiben ist schon ein tolles Gefühl und man bricht ein wenig in Panik aus, wenn man nicht weiß, wo der liegt und
so ist das. Sucht dann.
So ist das. Naja,
das wirst du kennen.
Ja, inzwischen habe ich an den Stellen, an denen ich häufiger unterschreiben muss,
mehrere Füllhalter.
Ja, ja.
Aber auch da gibt es ein Ranking.
Armin, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Ich würde gerne ein bisschen über Wernigerode natürlich mit dir sprechen und auch ein bisschen darüber, was du tust, was du machst und dabei natürlich den Blick auf Wernigerode auch ein wenig lenken. Vielleicht fangen wir ganz einfach an. Was macht Wernigerode für dich aus?
Ich sagte ja bereits, für mich, der ich Zugezogener bin, ist Wernigerode nicht nur zu Hause, sondern Heimat geworden. Das ist für jemanden, der ziemlich weit aus dem Westen stammt. Du hast es vorhin erwähnt, ich komme vom Niederrhein, Dienstlang, ist ziemlich weit im Westen. Da ist die holländische Grenze relativ nah, der Rhein ist eben direkt da dran. Da ist es nicht selbstverständlich, dass man irgendwann im Harz landet. Ich kannte witzigerweise den Westharz, weil der Vater meines Vaters in Bad Harzburg lebte, aber schon vor Jahrzehnten verstorben ist. Und bevor ich nach Wernigerode gekommen bin, seinerzeit auf Einladung der Hochschule, um mich vorzustellen für die Professur, die dort im Angebot war, kannte ich es nicht und war von Anfang an, das war übrigens auch im Januar, nämlich im Januar 1999, als ich mich dort vorgestellt habe, also über 25 Jahre her, das war einfach vom ersten Moment an ein sich wohlfühlen und ein sich verlieben in diese wunderschöne mittelalterliche Stadt, in dieses Naturambiente, das da ist, natürlich auch in eine Hochschule, die ganz bewusst neu gegründet wurde und die ganz aufstrebend war. Und die für mich natürlich den Reiz hatte, mich dort auch sofort einzubringen. Also es war wirklich, nennen wir es ruhig so profan, wie es ist, es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe auch diese Entscheidung nie bereut, wiewohl wir lebten damals in Rostock. Meine Frau, die gebürtige Rostockerin ist, durchaus erst davon überzeugen musste, von der Ostsee in die Berge, von der Großstadt in die etwas kleinere Stadt umzuziehen. Aber wir beide haben diese Entscheidung nie bereut.
Das freut mich. Mich würde interessieren, als Oberbürgermeister mit dem Blick auch aus der Landesperspektive, du als Minister und auch als stellvertretender Ministerpräsident, welche Reputation hat die Stadt Wernigerode im Land? Wie nimmst du das wahr?
Also aus Magdeburg? Ja, also aus Magdeburger Sicht ist das hier das absolute touristische Kraftzentrum. Das muss man wirklich sagen. Das gilt für Wernigerode sozusagen als Nukleus, als Zentrum. Aber natürlich auch für die Harzregion, die sich wundervoll entwickelt hat, auch in den Jahren nach 1990. Also das ist schon eine Stadt, die sehr, sehr gut funktioniert, die sehr ambitioniert ist, die ein wirtschaftliches Zentrum ist. Viele Menschen wissen nicht, dass auch hier Industrie vorhanden ist und durchaus erfolgreich. Das gelingt alles relativ weit weg von Magdeburg und relativ unaufgeregt. Das hat viel mit Kontinuität in der Stadtleitung zu tun, davon bin ich überzeugt, aber auch viel mit einem gewissen Geist, von dem ich jedenfalls glaube, dass er viele, viele Jahre hier geherrscht hat, nämlich sich über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg für das Gemeinwohl einsetzen zu wollen. Eine Besonderheit, die mir von Anfang an gefallen hat und die ich auch früher im Stadtrat sehr geschätzt habe.
Das ist ja auch etwas, was ich versuche auch weiterhin vorzuleben und zu pflegen, auch wenn das natürlich trotzdem immer den einen oder anderen Konflikt gab. Das hat es bei meinen Vorgängern auch schon gegeben, aber ich glaube, das war in der Tat auch schon die Stärke, dass man versucht hat, auch über fraktionell und über Parteigrenzen hinweg irgendwie eine Lösung zu suchen. Das gelingt mit den meisten, einige sind da etwas resistenter, aber meistens funktioniert das gut und da gebe ich dir recht, das ist wichtig für Wernigerode. Jetzt bist du Minister für ganz unterschiedliche und ganz viele Ressorts. Vielleicht vorangestellt noch eine Frage, es soll ja so ein bisschen der Podcast auch ein wenig hinter die Kulissen einen Blick eröffnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag eines Ministers vorstellen? Ich glaube, das interessiert die Leute. Wie lange arbeitet man da? Wie läuft das ab? So ein Job als OB ist ja schon irgendwie ein 12, 14 Stunden Tag und irgendwie, aber als Minister, wenn man dann im ganzen Land unterwegs ist, dann leitest du ein großes Ministerium mit vielen Menschen. Das muss man auch, das ist ja vielen Leuten und Zuhörern auch als OB gar nicht bewusst. Ne? Da ist oftmals so, dass den sieht man in der Zeitung immer und dann eröffnen die tolle Dinge und reden auch gut. Aber dass man natürlich immer noch Häuser leitet, Verwaltungen leitet, das ist vielen manchmal nicht so klar. Und das ist bei dir natürlich auch so. Wie ist das bei dir? Wie kann ich mir das vorstellen, diesen Job als Minister? Wie groß ist dein Haus? Was gehört da alles noch dazu?
Also das Haus hat etwas über 300 Mitarbeiter. Ja. Aber es ist eben vor allen Dingen eine oberste Landesbehörde und das wird häufig übersehen, deren Aufgabe vor allem nicht allein darin besteht, irgendwo dem Minister die Chance zu verschaffen, irgendwo ein Bändchen durchzuschneiden und ein Bauwerk zu eröffnen, sondern vor allen Dingen als oberste Landesbehörde ein Stück weit Dinge zu beaufsichtigen. Das gilt jetzt für diesen Ressortbereich und ein paar Dinge voranzutreiben. Ich will das kurz an den Ressortbestandteilen versuchen, deutlich zu machen. Wissenschaft erklärt sich von selbst. Ja. Ich habe es ja vorhin schon berichtet. Das ist sicherlich auch mal ein ganz besonders originärer Bezug und für das Land auch nicht schlecht, dass sagen wir mal, ein Wissenschaftsminister selbst aus der Wissenschaft kommt. Das gibt dem Ganzen durchaus, sagen wir mal, einen gewissen besonderen fachlichen Bezug. Nehmen wir mal das Thema Umwelt. Umwelt ist für uns, auch hier bei uns im Harz, ja unter ganz verschiedenen Facetten wichtig. Für mich im Moment und jetzt auch in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen als Hochwasserminister. Okay. Denn dieses Ministerium muss über den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft sicherstellen, dass unsere Deiche ertüchtigt sind, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen greifen, dass wir also Vorsorge treffen. Das ist ein nicht unerheblicher Bestandteil des Budgets meines Ministeriums, das wir mit dem Haushaltsgesetzgeber verhandeln müssen, bei dem also klar sein muss, wie viel Geld stellen wir dafür zur Verfügung. Das ist der eine Aspekt. Neben dem anderen, der bei der Umwelt natürlich eine ganz große Rolle spielt, nämlich natürlich der Verantwortung für den Arten- und Naturschutz. Das sind Einrichtungen, die sich nicht selbst vertreten können, anders als andere Interessengruppen ist die Natur, sind unsere Lebewesen darauf angewiesen, dass sich Politik für sie stark macht. Und das ist natürlich die zuvorderste Aufgabe des Umweltministeriums. Der Energieminister ist in diesem Land zuständig für die Energieinfrastruktur. Wir haben alle erlebt, was los war nach dem russischen Überfall vom Februar 2022 und dann der weiteren Entwicklung. Also es ist in der Tat ein sehr, sehr breiter Bereich, der eben vor allen Dingen bedeutet, als oberste Landesbehörde tätig zu sein und als Teil des Kabinetts eben die politischen Vorstellungen, die sich die Koalition gegeben hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Sommer 2021, diese politischen Vorstellungen auch umzusetzen und innerhalb dieser Legislatur die dort verabredeten Maßnahmen zu ergreifen.
Jetzt lass mich ein Thema rausgreifen. Du hast viele genannt. Ich würde mal 2-3 Minuten auf das Thema Wind Energie eingehen wollen. Du kannst dich erinnern, wir haben im letzten Jahr dazu ein öffentliches Forum durchgeführt, weil wir, insbesondere du, natürlich auch der Auffassung war, dass man sich diesem Thema Windenergie auch im Harz nicht verschließen darf. Und man kann ja, wenn man durch Wernigerode und durch den Harz fährt, dann hat man überall diese etwas aus meiner Sicht obskuren Plakate, die suggerieren, also die Windkraftanlagen würden unser Untergang sein hier in Wernigerode und im Harz. Ich glaube, das ist mitnichten so. Meine politische Auffassung ist ja hier insbesondere in Wernigerode, dass wir uns aus dem Bereich, der touristisch irgendwie relevant ist, dass wir da das mit Augenmaß tun. Aber ich habe genauso, oder wir als Stadtflächen auch an die regionale Planungsgemeinschaft, so läuft das dann im Verfahren, gemeldet, die für Windkraftanlagen hier möglich wären. Wie schätzt du diese Debatte ein, die ja dann teilweise auch sehr hart und teilweise auch nicht mit dem nötigen Faktenwissen geführt wird? Also ich glaube, wir müssen ja sozusagen auch gesetzgeberisch ein Flächenziel erreichen für Windkraftanlagen. Das weißt du besser als ich. Deswegen glaube ich, ist es, sich diesem Thema mit Augenmaß zu nähern, ist, glaube ich, das richtige Rezept. Wie schätzt du das im Moment ein Jahr später, nachdem wir da ziemlich hart auch solch eine Debatte geführt haben? Hat sich das beruhigt? Ist das angekommen bei den Leuten?
Also ich glaube, bei den allermeisten Menschen ist angekommen, dass wir erneuerbare Energien brauchen, dass wir autarker werden müssen, was Versorgung von außen betrifft, vor allen Dingen aus Staaten, die politisch, weiß Gott, nicht verlässlich sind.
Ja.
Und das Zweite ist natürlich, dass nach wie vor sehr, sehr viele Menschen auch wissen, dass wir im postfossilen Zeitalter angekommen sind. Wir wollen spätestens 2050 in der Europäischen Union auf die Energiegewinnung durch das Verbrennen fossiler Energieträger verzichten. Deutschland hat das nochmal um 5 Jahre vorgezogen auf 2045. Also es ist schon ein großer Konsens da, so meine ich. Und auch bei allen Kritikern, die man gelegentlich hört, die vielleicht etwas lauter zu hören sind, als den Rückhalt in der Allgemeinheit betrifft. Aber da will ich gar nicht spekulieren. Entscheidend ist, wir brauchen diesen Windkraftausbau, wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren. Wir sind aber auch auf einem guten Weg. Sachsen-Anhalt sowieso schon seit vielen Jahren. Wir wissen hier im Harz, dass das ein sensibler Bereich ist. Mhm. Der Harz wird an dieser Stelle schon privilegiert dadurch, dass das Flächenziel für den Harz deutlich niedriger ist als in allen anderen Planungsregionen. Das ist schon mal wichtig. Das Zweite, und da teile ich völlig deine Auffassung, wir sollten schauen, dass dort, wo es touristisch relevant ist, wir die Windmühlen nicht unbedingt aufstellen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass gesunder Wald sinnvollerweise nicht abgeholzt wird, um dort Windenergieanlagen zu errichten. Und andererseits haben wir Bereiche auch trockengefallener, auch kahlgefallener Flächen, über die man dann natürlich auch wird reden müssen. Ich halte das einfach für eine zum jetzigen Zeitpunkt außerordentlich wichtige Diskussion. Wir schaffen es im Moment in der Bundesrepublik rund 30% unseres Stroms bereits durch Windenergie zu erzeugen. In Sachsen-Anhalt liegen wir insgesamt bei den Erneuerbaren bei über 60%. Das ist schon aller Ehren wert und es ist auch notwendig. Nicht nur der Klimaziele wegen, sondern auch, weil wir damit ein Stück weit Versorgungssicherheit schaffen.
Sehe ich genauso, deswegen wollte ich das Thema kurz anschneiden, würde aber vielleicht dann zum Ende hin nochmal den Blick auch auf Umweltthemen, nachhaltige Themen der Stadt Wernigerode lenken. Du warst in vielfachen Kontexten und Veranstaltungen auch hier schon als Minister tätig. Dafür danke ich dir zum einen. Ich kann mich erinnern an die Verleihung des European Energy Awards für die zahlreichen Maßnahmen der Stadt Wernigerode mit Blick auf das Klima und auf die Umwelt. Wenn ich an den Klimaschutzfonds denke, wir haben einen Umweltpreis, den wir ausloben als Stadt Wernigerode. Da bist du immer mal dabei, auch um diesen Preis zu verleihen. Ich erinnere zum Beispiel auch an den Fernwärmeausbau mit den Stadtwerken, den wir hier auch im letzten Jahr wieder sehr stark vorangebracht haben und das weiter tun. Oder als vielleicht noch letzten Punkt haben wir in 2024, Armin, was die Aufforstung anbelangt, ein Rekordjahr hier verzeichnen können. Wir haben 110.000 Bäume, ich habe das gerade nochmal recherchiert, auch für die Jahresinterviews, 110.000 Bäume gepflanzt, das sind etwa 50 Hektar. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 10 Jahren durch mit den 600 Hektar, die wir brauchen. Also viele Umweltthemen statt der Nachhaltigkeit, viele Zertifikate. Wie nimmst du in diesem Kontext die Stadt Wernigerode wahr und vielleicht auch im Vergleich zu einigen anderen Städten im Land?
Also das ist etwas, wirklich sehr, sehr respektables und ich danke dir sehr, dass du es mal kurz aufgelistet hast. Ich hätte das wahrscheinlich jetzt aus dem Stand gar nicht alles zusammengebracht. Ich erinnere gut, dass einer meiner ersten Termine als Umweltminister tatsächlich die Verleihung eines Umweltpreises der Stadt war. Fand das damals sehr, sehr schön, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das ist sogar an irgendeine Schülergruppe seinerzeit ausgereicht worden und zeigt, dass das Thema hier generationenübergreifend angegangen wird. Es wird auch sehr komplex angegangen, was wir ja gerade gesehen haben. Sowohl der Energy Award auf der einen Seite als auch die Aufforstungen auf der anderen. Also mit anderen Worten, Wernigerode tut da eine ganze Menge. Und das ist auch richtig so, denn diese Stadt, die im übrigen Land als wirtschaftlich sehr leistungsfähig angesehen wird, als eine Stadt mit einem sehr, sehr gesunden Mix, Branchenmix, der dafür sorgt, dass hier wirtschaftlich auch Steuereinnahmen hinreichend generiert werden. Diese Stadt, die nimmt im Grunde ihre Verantwortung wahr für die Umwelt und das eben schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist eben das, was wir uns als Ökonomie und Ökologie im Einklang gut vorstellen können. Nicht ideologisch das eine gegen das andere aussprechen, sondern gleichermaßen verfolgen.
Wir könnten natürlich noch, wir sind schon über eine halbe Stunde, aber ein Thema würde ich als letzte Frage vielleicht nochmal ansprechen wollen. Man kann ja mit dir über ganz unterschiedliche Themen auch in einer Tiefe sprechen, die sicherlich auch noch einen zweiten oder dritten Teil mit dir rechtfertigen würden. Wir müssen darüber nachdenken. Aber du bist ja auch jemand, dem das Thema Ehrenamt, Demokratie ein Stück weit wichtig ist. Ne? Und das treibt mich insofern um, als ich jetzt über meiner Rede zum Neujahrsempfang, der wird dann schon gelaufen sein, wenn die Hörer diesen Podcast hören, aber darüber sitze ich gerade und schaue ein wenig zurück auf die Stadt und schaue ein wenig nach und natürlich nach vorne. Wir haben dann Bundestagswahlen, wir haben im letzten Jahr auch Stadtratswahlen gehabt und wir haben, wenn wir jetzt nach, wir haben es angesprochen, in die USA gucken oder wenn wir nach Österreich gucken. Oder wenn wir auch, was die Erstarkung des Rechts, der rechten Szene in Halberstadt anbelangt, schauen, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, dann macht mir das als Kommunalpolitiker ein Stück weit Sorgen und muss uns doch darin bestärken, irgendwie Politik zu machen, auch nach außen mit einem vernünftigen moralischen Kompass und mit der nötigen Zeit und Gelassenheit auch über Entscheidungen nachzudenken und die auch transparent zu kommunizieren. Das glaube ich. Wie nimmst du diese Stimmungslage aktuell wahr? Und sind vielleicht so ein, zwei Punkte, wie du mit diesen Themen umgehst oder wie erlebst du das auch als Politiker, der ja auch landesweit unterwegs ist? Da wird man auch mal angefeindet. Ich kann mich erinnern, du warst dabei, sehr nah dabei, Umweltministerkonferenz Robert Habeck. Das Thema damals mit dem goldenen Buch, nach wie vor richtige Entscheidung, man begrüßt, man heißt jemanden ordentlich willkommen in einer Stadt. Das sage ich auch immer wieder öffentlich, dass das richtig war. Wie nimmst du diese Stimmungslage wahr und wie wirst du oder wie gehst du damit um?
Also die Beschreibung von dir ist völlig korrekt. Es ist europaweit festzustellen und wenn wir die USA noch mit dazu nehmen, dann muss man sagen sogar weltweit, dass es irgendwie in einer komplexeren Welt und sie wird zunehmend komplex und schwierig, besonders leicht ist mit populistischen, mit leichten Lösungen, die man auf den Markt wirft, im Moment erfolgreich zu sein. Ich persönlich sehe das mit großem Missfallen und denke, wir müssen uns dem auch entgegenstellen. Du tust das in deiner Funktion als Oberbürgermeister auch immer wieder, auch dort, wo du mit Menschen ganz individuell ins Gespräch kommst, aber auch auf Veranstaltungen. Ich mache es nicht anders. Ich halte es für wichtig, dass wir Politik erklären und dass wir auch sagen, warum wir bestimmte Dinge so machen und nicht anders. Ja. Ich halte es für eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft auch von Politikerinnen und Politikern, dem Volk durchaus aufs Maul zu schauen. Da hat Martin Luther völlig recht gehabt. Mhm. Man muss ihm aber nicht nach dem Munde reden. Mhm. Und das ist genau die Abgrenzung, die im Moment nicht so richtig zu funktionieren scheint. Deshalb halte ich es für unverzichtbar in einer Zeit, in der die Parteien, in der auch Vertreterinnen und Vertreter mit den schlichten Lösungen und auch mit den ausgrenzenden Lösungen so scheinbar erfolgreich sind, etwas entgegenzusetzen. Das ist nicht immer einfach. Das löst auch unfreundliche Reaktionen aus. Aber deshalb hat man das politische Amt auch angestrebt. Ich glaube, dass wir beide, und das gilt für die allermeisten Menschen, die ich in der Politik kenne, jedenfalls in den demokratischen Parteien, dass wir nicht Schönwetterpolitik machen wollen, sondern dass man auch bereit ist, für dieses Gemeinwesen aufzustehen und es in seinem Kern genauso zu erhalten. Deshalb bin ich allen dankbar, die das hier tun. Das heißt, sowohl im Stadtrat wie bei uns im Landtag
oder auch auf der Straße jenen entgegenzutreten, die meinen, mit einer gewissen Verdummung, vor allen Dingen aber mit einer gewissen Ausgrenzungsstrategie irgendwelche politischen Erfolge davontragen zu müssen. Das kann nicht die Lösung sein, auch wenn die Welt schwierig ist, auch wenn sie komplex ist. Man kann das erklären und man kann dafür werben. Unsere Demokratie, unsere freiheitliche Demokratie ist ein unglaublich hohes Gut. Wir sollten es nicht aufs Spiel setzen.
Armin, besser könnte man diese Folge nicht zum Ende bringen. Ich danke dir, wir sind fast über der Zeit, aber das hat mir Spaß gemacht und hoffe dir auch ein wenig.
Es war auch mir ein Vergnügen.
Und ich wünsche dir, du hast es angesprochen, heute zu deinem Geburtstag keine Hausaufgaben. Wenn Mittagskind schon nicht klappt, dann keine Hausaufgaben. Und bedanke mich recht herzlich, dass du hier ins Rathaus gekommen bist und mit mir dieses Gespräch geführt hast. Das ist in deinem Terminkalender auch nicht selbstverständlich und es hat mir viel Freude gemacht, da du ja für Wernigerode als Minister natürlich landesweit, aber für Wernigerode schon auch eine gewisse wichtige Rolle spielst in deinem Amt als Stadtrat und bist hier bekannt und auch geschätzt. Und deswegen freue ich mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns regelmäßig. Das wird auch weiterhin so sein und arbeiten gut zusammen. Und so muss es auch funktionieren. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles Gute. Freue mich darüber, dass sie wieder zugehört haben und freue mich auf die nächste Folge. Lassen Sie sich gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.